Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Das große Launch-Event zum 75. Geburtstag der Formel 1 liegt hinter uns. Alle 10 Teams haben uns in der ausverkauften O2 Arena in London ihre Lackierungen für das Jahr 2025 präsentiert. Ein farbenfrohes Spektakel. Nicht nur auf dem Carbon der Autos bot sich uns ein farbenfrohes Bild, nein, auch rund um die Autos herum wurde Show und Spektakel geboten. Und ich möchte heute mit jemandem darüber sprechen, der live vor Ort war, und ich möchte sagen, für mich der größte Schatz, der in dieser Halle war, obwohl Alpine ein neues Auto vorgestellt hat. Ich begrüße recht herzlich Kevin Scheuren.
Hallo, ja, ich hab den Goldschatz mitgebracht, also dich.
Ah, Kevin. Ja, Kevin, wir müssen natürlich erstmal, bevor wir gleich unseren großen Aufhänger der heutigen Sendung, nämlich das Rating der Lackierungen besprechen, ja, über den F1 Launch Event sprechen. Du warst ja vor Ort und hast hoffentlich tolle und spannende Eindrücke mitgebracht, und ich würde dir gern ein paar davon entlocken. Als erstes, Kevin, würde ich gern einfach mal generell die Frage stellen: Wie fandest du das ganze Event an sich, als das große Event, als das, was angekündigt war? Bist du positiv rausgegangen, negativ? Wie ist da deine Stimmung zu diesem Event?
Also ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wir nehmen ja jetzt hier am Sonntag auf. Das Ganze war letzten Dienstag. Und ich habe mich in der Halle, und das ist natürlich der größte Unterschied zu dem, was ihr vielleicht da draußen auch erlebt habt, wenn ihr das am Handy geguckt habt oder am Laptop oder Computer oder Fernseher, wie auch immer, im Stream halt in der Halle als extrem guten Event wahrgenommen, muss ich wirklich sagen. Ich hatte keine Erwartung. Vielleicht sogar eher negative Erwartungen, weil ich dachte, oh, das wird bestimmt richtig cringe, und wir sehen dann nur, ja, die neuen Lackierungen und keine Ahnung, wie das alles werden soll. Und dann haben sie einen Tag vorher auch die Musiker bekannt gegeben, die dort auftreten. Und also Machine Gun Kelly, muss ich schon sagen, oder Machine Gun, wie Peter Hardenacke sagen würde, habe ich gedacht, oh, cool, ja, finde ich gut. Kann ich mir anhören. Und dann noch ein Country-Sänger und Take That am Ende. Also dachte ich so, ein bisschen underwhelming vielleicht auch. Aber sie haben es ja ausverkauft, deswegen müssen sie vielleicht auch gar nicht so diesen großen Event in Sachen Musik und sowas haben. Aber es hat dann so insgesamt echt gepasst, muss ich sagen. Also auch die musikalische Einbindung der Künstler bei Haas zum Beispiel, Aston Martin, das hat dann schon ganz gut funktioniert. Und Die Stage sah einfach krass aus. Also die sah im Fernsehen sicherlich schon heftig aus, aber wenn du so da in der Halle gesessen hast, und wir saßen im Unterrang, so ein bisschen eckversetzt zu dieser Stage, das war ja ein Monstrum. Also ihr wisst ja, dass ich Wrestling-Fan bin. Also es hatte was von WrestleMania tatsächlich, ne? Diese Auftrittsrampe, die dann die Autos, die Fahrer, die Musiker, die Moderatoren alle hatten. Sehr schön ausgeleuchtet, es war proppevoll in der Halle, es war irgendwie eine bunte Mischung aus neuen Fans, ein paar älteren Fans, viele, viele Pärchen, viele junge Mädels auch, die dort waren, und Stehplätze waren proppevoll, alle Sitzplätze waren belegt, VIPs waren natürlich auch da, also es hatte schon wirklich einen krassen, guten Showcharakter vor Ort, und ich muss sagen, diese Erwartungen, die ich nicht hatte, oder diese negativen Erwartungen, die ich vielleicht eher hatte, die wurden natürlich komplett übertroffen damit, weil es einfach so insgesamt sehr kurzweilig war. Es war angemessen laut, es war schrill, es war bunt, es war hell, grell. Ja, und danach bin ich rausgegangen und habe gedacht, boah, jetzt habe ich aber echt Bock auf die neue Saison, ne? Auch wenn ich nur Lackierungen gesehen habe und einen Fahrer und Teamchefs, und boah, also ja, hat mich mitgenommen, hat mich angezündet und hab gesagt, jetzt könnte es losgehen. War schon sehr, sehr gut vor Ort, muss man wirklich sagen.
Ja, sehr schön erstmal deine Eindrücke. So das Medienecho dieser ganzen Veranstaltung, besonders auch so in unseren Gruppen, in den deutschen Medien, die ich ja auch primär verfolge, war ja auch sehr geteilt. Also man hat ja einige Traditionalisten auch, die sagen, das Event war viel, viel zu aufgetragen, viel zu viel drumherum. Es wurde natürlich auch ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, kritisiert, dass man nicht wirklich die neuen Autos präsentiert hat. Wir haben ja auch in der letzten Woche drüber gesprochen, dass es natürlich auch irgendwie so ein bisschen komisch wirkte, dass manche Teams dann ja die Autos trotzdem schon vorher vorgestellt haben. Ich fand jetzt im Nachhinein zum Beispiel, aber da werden wir später nochmal genauer drauf eingehen, dass die Williams-Lackierung sich jetzt am Ende auch nicht wirklich von dieser Pre-Lackierung großartig unterschieden hat. Haas hat es aus Versehen in Silverstone schon geleakt. Also ja. Es gab so ein paar Dinger, die natürlich auch da an diesem Event gekratzt haben. Aber im Großen und Ganzen muss auch ich sagen, jetzt als jemand, der das ja als TV-Zuschauer gesehen hat, und auch diese Kritiken wahrnimmt. Und ich bin ja eigentlich auch eher jemand, der sich ja doch schon zu teilen als ja, ich mag das Wort Traditionalist nicht, aber also halt der langjährige Formel-1-Fan, der da auch schon viel ja verschiedene Events in die Richtung gesehen hat. In den 90ern die goldenen Zeiten dieser Launch-Events und dann natürlich jetzt auch die schlimme Zeit der Renderings. Aber ich muss sagen, es ist ja ein Event und die Formel 1 zwingt ja niemanden dazu, es zu schauen. Es ist ja, man muss es sich ja nicht anschauen. Man hat die Möglichkeit, das ist mir persönlich auch ein bisschen zu schnell passiert, dass die Teams quasi während des Events dann auch die Renderings auf Instagram und Co. gepostet haben. Aber man hat ja die Möglichkeit, sich das nicht anzuschauen und dann eben diese Renderings im Internet zu betrachten. Von daher kann man es ja gut ausblenden. Insgesamt fand ich aber auch, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es war für mich zu Teilen eine Spur, an manchen Stellen eine Spur zu aufgesetzt, aber im Großen und Ganzen fand ich es toll zu sehen, was die Formel 1 heute wieder bewirken kann. Ich meine, wir reden davon, dass da eine Riesenhalle ausverkauft ist, du hast es gerade gesagt, bis zum letzten Platz gefüllt. Wir haben da eine riesige Bühne, wo die Autos darauf gefahren werden, wo Show-Act sind, wo Musiker auftreten und das zeigt ja auch einfach, dass die Formel 1 wieder einen Wert hat und auch wieder Freude vermittelt an Leute, auch an neu dazugekommene Leute. Und das finde ich erstmal positiv zu bewerten. Das wäre auch so meine Einschätzung zu dem ganzen Thema.
Ja, was vielleicht, ich jetzt gern vielleicht ja. ich gehe da nochmal ganz kurz rein, weil mir das wichtig ist. Also du hast einen ganz, ganz entscheidenden Punkt gesagt. Niemand wird natürlich gezwungen, das zu gucken. Und trotzdem kann ich natürlich verstehen, wenn das Leuten zu viel war. Und wenn das Leuten, die sich ja primär mit dem Motorsport beschäftigen und die auch ja vielleicht sogar eher so ein bisschen dieses Understatement-Ding der Formel-1-Teams gewertschätzt haben, dass die das besser finden und dass denen das einfach zu viel war. Und dafür habe ich Verständnis und dafür muss man sogar auch Verständnis aufbringen, weil das etwas war, was wir so noch nicht gesehen haben. Also diese Show gab es in dieser Form zum allerersten Mal und die Leute, also es ist ja nicht irgendeine Halle, die da ausverkauft worden ist. Ne? Diese O2 Arena, das ist eine der Veranstaltungshallen in London und die Leute, die dort hingekommen sind, wussten alle, was passiert. Also sie wussten, es werden heute nur Lackierungen vorgestellt, keine neuen Autos. Und das ist ja das Absurde eigentlich, wie viel Geld dort geflossen ist, nur um angemalte oder folierte Autos zu sehen. Und da kann ich verstehen, dass das Leuten auch mit der Moderation, die ja gewöhnungsbedürftig war, ich fand es in der Halle extrem witzig. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich habe oft gelacht bei den Gags, die der Moderator gemacht hat. Es hatte sowas von einem Roast irgendwie und das fand ich eigentlich schon wieder sehr sympathisch, dass sich die Formel 1 da nicht so ernst genommen hat, wenn auch manche Fahrer da, glaube ich, nicht ganz so witzig drauf reagiert haben, wie man hätte reagieren können. Und man hat es bei den Fahrern auch gemerkt, dass sie teilweise komplett überfordert waren mit der Situation. Also es sind nun wirklich keine Showmaker, diese Fahrer. Es sind keine Wrestler, die dann auf die Bühne kommen und das Publikum benutzen quasi, um das, was sie wollen, irgendwie voranzutreiben, sondern das sind im Kern sind es Rennfahrer, die dann irgendwie dann doch ein bisschen eher zurückhaltend sind und nicht so wirklich wissen, was da jetzt gerade passiert. Und ich habe sehr viel Feedback gelesen bei uns in den Gruppen, Social Media, YouTube, wir haben ja auch auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ein Video dazu gemacht, wo ich eine kurze Einschätzung abgegeben habe. Und das war vielen einfach zu viel und das kann ich, wie gesagt, komplett verstehen. Und genauso gab es die Gegenstimmen, die gesagt haben, genau sowas braucht es auch mal. Ne? Also so ein Event, den du jetzt natürlich nicht jedes Jahr machen solltest. Also ich glaube auch nicht, dass man das jetzt jedes Jahr tun sollte. Das war jetzt für das Jubiläum, glaube ich, genau richtig. Denn es ist ein besonderes Jahr für die Formel 1, 75 Jahre dieser wunderbaren Rennserie, die wir feiern dürfen. Man muss beiden Seiten ihre Meinung lassen, glaube ich, in dem Fall. Ja, und jeder kann es für sich selbst entscheiden, ob er das jetzt gut oder schlecht fand. Es gab auch natürlich, ich habe auch der Meinung, dass es an manchen Stellen zu dick aufgetragen war. Ja. Aber es hat dann auch irgendwie wieder gepasst, so wie sie das gemacht haben. Es wäre ja irgendwie komisch gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre bei der Aufmachung, die sie da gehabt hätten. Also ja, es ist ein besonderer Event gewesen, ein Testlauf, ja, der im Auge des Betrachters entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich war einfach.
Ja, Punkt, den du gerade ansprichst auch, der Moderator Jake Whitehall, der hat natürlich da auch einen Gag nach dem anderen rausgetrommelt. Ich muss dazu sagen, es war genau mein Humor. Ich auch im Privaten, ich liebe es, mir auch mal mit Freunden oder so mal den ein oder anderen Gag zu zünden, auch ruhig über mich, den nehme ich auch immer lachend und freudig zur Kenntnis. Ich habe aber auch gemerkt, bei aller Komik und bei allem Lachen auch meinerseits vom Fernseher, dass ich aber zwischendurch schon immer dachte, oh, wie kommt das wohl an? Also man kommt ja auch so in diese Riege, ja, wie wird das jetzt wohl ankommen? Und ich mir auch dachte, ah, das könnte jetzt zu viel sein. Aber insgesamt, ja, wie du schon sagst, es wurden einfach dann auch Witze über die Teams, über Leute gemacht, die natürlich nie unter die Gürtellinie gingen. Das ist ganz wichtig. Aber eine Art Offenheit und Humor hatten, die ich so aus der Formel 1 einfach auch nicht kannte, die aber, finde ich, immer mehr Einzug hält. Nehmen wir zum Beispiel einen Fred Vasseur. Ich finde, der bringt auch eine coole Komik wieder in die Formel 1, wenn der da Teambuilder crasht oder irgendwelche Gags macht, die Aufkleber da aufs Motorhome von Konkurrenzteams klebt oder so. Und das ist irgendwie doch erfrischend. Und ich glaube auch, wie du, dass man natürlich absolut respektieren muss, dass es Leute gibt, die eben den Motorsport anschauen. Ist auch primär das, weshalb ich die Formel 1 schaue, definitiv. Ich persönlich muss aber sagen, ich mag dieses, ja, dieses ein bisschen Aufgelockerte. Und ich glaube, ja, man muss es mögen. Das ist, glaube ich, bei dem Event ganz klar. Aber es war für mich auch eine entspannte Richtung. Und ich glaube auch,
die schönsten Meinungen waren noch von denen, fand ich. Also die schönsten Meinungen. Also was mich am meisten gefreut hat, sind Leute, die eigentlich eher skeptisch reingegangen sind und dann zumindest erkannt haben oder gesehen haben, okay, das soll das jetzt sein. Und dann für das ist es eigentlich okay. Weil ich finde, das ist so eine Meinung in der Mitte irgendwie. Ja, jemand, der eher skeptisch reingegangen ist und gesagt hat, ja, okay, ich verstehe, warum sie das machen. Ich freue mich jetzt aber trotzdem mehr darauf, wenn jetzt nächste Woche Testfahrten sind und wir uns wieder darüber unterhalten, wie die Autos aussehen, was für sich verändert hat und sowas. Also wirklich hart am Thema. Und das finde ich eigentlich ganz nett. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das gewesen, was man sich vielleicht bei der Formel 1 auch gewünscht hat, dass man die Hardcore-Fans zumindest so weit überzeugen kann, dass sie sagen, okay, das haben wir jetzt mal gemacht, haben wir uns jetzt mal gut unterhalten lassen, aber jetzt geht's wieder auf Racing und jetzt geht's wieder auf das harte Brot des Motorsports sozusagen und Sports Entertainment ist jetzt mal vorbei.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, wenn man, man muss halt sich auf sowas einlassen können. Ich glaube, wenn du dich da hinsetzt und von vornherein dir sagst, das wird kacke, und dann sitzt du da wie Leo DiCaprio in diesem Wolf of Wall Street Meme und zeigst aber jeder Gelegenheit auf dem Fernseher, ja, dann ist klar, ne? Aber wie gesagt, ich verstehe jeden, der da auch sagt, das ist absolut nicht meins. Ich wüsste auch ehrlicherweise nicht, da würde ich dich auch gleich, ich mache die Frage jetzt einfach, weil das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt. Könntest du dir diese Veranstaltung jährlich vorstellen? Weil ich habe mir dann überlegt, wie gesagt, ich war am Ende, bin da rausgegangen, habe mich gut unterhalten gefühlt, habe mich aber auch direkt gefragt, boah, willst du das jetzt jedes Jahr sehen, so als Season-Opener oder ist dieses 75 Jahre Formel 1 ein angemessener Kalenderpunkt, wo man das mal machen kann? Wie würdest du das vielleicht jetzt sagen in der Rückschau?
Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen anklingen lassen, glaube ich. Ich würde es nicht jährlich machen. Ich würde eigentlich sagen, das machen wir jetzt die nächsten 25 Jahre nicht. Also beim 100. können wir es vielleicht wieder machen, aber man sollte das jetzt nicht jährlich machen, weil dann, glaube ich, lutscht sich das schnell aus, weil im Endeffekt bleibt es ja genau das. Wir würden jedes Jahr nur die Lackierungen sehen. Wenn man natürlich das jetzt anhand der Einnahmen betrachtet, die Formel 1 wahrscheinlich gemacht hat, quasi wie der ESC, das wie so ein Wanderzirkus durch die einzelnen Länder gehen zu lassen jedes Jahr, vielleicht um Max Verstappen entgegenzukommen, nächstes Jahr in den Niederlanden oder so, dann ist es halt das, was sie machen wollen. Aber ich glaube, das war jetzt so gut, wie es war. Man sollte das nicht jedes Jahr machen, weil das wird dann doch arg langweilig und jetzt hat man diese Jubiläumssaison und man hat einen super Aufhänger dafür eigentlich, eine tolle Arena dafür ausgesucht, im Kernland des Motorsports eigentlich, also dort, wo die meisten der Teams beheimatet sind. Und deswegen würde ich persönlich, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, würde ich Liberty Media empfehlen, das jetzt erstmal nicht mehr zu machen.
Ja gut, so wie wir Liberty Media kennen, du hast gerade einen Punkt angesprochen, Geld wurde generiert. Vielleicht gibt es ja auch bald schon nach der Sommerpause noch die große Update-Show, wo alle Teams noch ihr Update präsentieren können.
Boah, ey, bring ihn nicht auf Ideen.
Ja, ich hoffe, es hört kein Verantwortlicher zu.
Na sicher nicht, hören immer weniger zu.
ein Punkt, der natürlich auch sehr kontrovers diskutiert wurde, war das Thema Stimmung in der Halle an sich vielleicht nicht, aber wir kommen da später natürlich gleich auch auf das Thema Red Bull und FIA. Aber als erstes, wie hast du generell diese Stimmung in der Halle, auch wenn dann die einzelnen Autos vorgestellt wurden, wahrgenommen? Hat sich das auch von Team zu Team anders gestaltet, von Fahrer zu Fahrer? Also man hat ja auch Sachen mitbekommen, natürlich Lewis Hamilton, dass da die Halle gebrodelt hat, das war selbst mir zu Hause vorm Fernseher klar. Aber in der Halle ist es ja doch nochmal was anderes von der Stimmung. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich habe mir das auch dann natürlich nochmal im Stream angeguckt, um das so ein bisschen abzugleichen mit dem, was ich so gespürt habe in der Halle. Und du hast schon gemerkt, dass gewisse Fahrer sehr viel beliebter sind als andere Fahrer, was aber auch normal ist, weil am Ende sind es Fans, die können sich entscheiden, ob sie jemanden bejubeln oder ausbuhen wollen. Und auch dann nochmal der Vergleich zwischen Wrestling und dem, was die Formel 1 da gemacht hat. Am Ende ist das halt okay, ja. Das ist da muss man, glaube ich, durch, das muss man ertragen können, auch ein Stück weit. Und dann gab es Teams, die das, also. Ja, also du hast gemerkt, bei manchen Teams wurde der Applaus ein bisschen größer, bei manchen Teams ein bisschen weniger, aber es war wirklich sehr fahrerbezogen eigentlich. Ne? Nico Hülkenberg zum Beispiel hat wirklich viel Applaus bekommen. Olli Berman hat super viel Applaus bekommen, auch vielleicht ziemlich klar, weil es halt in Großbritannien war und er auch ein großes Talent ist. Dann Lewis Hamilton, du hast ihn schon angesprochen, aber auch Carlos Sainz, der extrem bejubelt wurde vor Ort. Ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist im Fernsehen. Was mich doch sehr überrascht hat, aber vermutlich sind das so Reliquien der Carlando-Zeit, aber auch Drive to Survive und sowas, Smooth Operator, die Memes, super beliebt, Charles Leclerc auch, George Russell beliebt, also die Fans, Fernando Alonso auch, ja, also das wird dich ja gefreut haben, als sie da diesen James-Bond-Auftritt hatten und Alonso den Helm abgenommen hat, das war schon ganz gut und du hast dann wirklich gemerkt, so ja, die einzigen, die es ein bisschen abbekommen haben vom Publikum, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, waren Max Verstappen. Ja, und da wirkt natürlich diese 2021er-Saison noch immer sehr nach. Gleiches würde aber übrigens in den Niederlanden wahrscheinlich mit Lewis Hamilton passieren. Ne? Also ich glaube, das ist bei Max Verstappen noch sehr viel weniger gewesen als dann bei Christian Horner, der die komplette Breitseite des Publikums abbekommen hat. Das hat mich schon... Da saß ich in meinem Sitz und habe erstmal den Mund offen gehabt, wie laut die Buhrufe waren. Und du auch gemerkt hast, dass das Christian Horner ziemlich aus dem Konzept gebracht hat. Und das waren natürlich Nachwirkungen dieser Horner-Affäre, des ganzen Drumherums. Und das ist dann natürlich auch eine andere Fangeneration, die da ist. Ne? Ich habe ja gesagt, viele Pärchen, viele junge Mädels, im politischen Spektrum würde man sie als woke bezeichnen wahrscheinlich. Achso, ich darf gar keine Politik mehr machen hier, ne?
Nein.
Scheiße, ich hab die Rezension nicht gelesen. Also ich habe sie gelesen, aber ich habe sie jetzt nicht beherzigt. Naja, egal. Also die linksversifft grünen Woke-People im Publikum haben ihn ausgebuht aufgrund dessen, was er gemacht hat. Ja, das ist aber einfach so. Ja, benimm dich, dann buht dich auch keiner aus. Das ist so einfach, weil Christian Horner ja eigentlich, auch nachdem Drive to Survive ihn ja sehr gepusht hat, ja doch deutlich beliebter war als manch anderer. Und wenn man es bei den anderen Teamchefs so gesehen hat, es geht ja. Ne? Und dann war der Text, den er da von sich gegeben hat, natürlich jetzt auch nicht gerade, sagen wir mal, von, wie nennt man das, humble, Bescheidenheit geprägt. Sei es drum, ja, aber das ist halt einfach, damit muss man umgehen und dass die FIA dann auch, also das hat nicht viel mit meiner Meinung nach nicht viel mit Tribalism zu tun, sondern dass da Menschen saßen, die auch ihren eigenen Kopf und ihren eigenen Verstand haben und ihre eigenen moralischen Werte angesetzt haben. Und das ist okay, ja. Da muss man durch. Das ist halt so ein bisschen auch das, was Erfolg mit sich bringt. Das ist, macht nicht nur sexy, sondern auch manchmal eben unbeliebt. Und das hat Christian Horner, das hat Max Verstappen. Max Verstappen tat mir ein bisschen leid tatsächlich. Ich finde, das muss man jetzt auch mal hinter sich lassen, diese 21er-Nummer. Verstappen hat sich seitdem da auch nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und vielleicht auch so ein bisschen diese Norris-Geschichte ja auch noch mit dabei, die ja noch sehr frisch war in den Köpfen der Leute. Und Lando Norris natürlich super beliebt. Wie gesagt, ist Teil der Show gewesen und hat zu dieser generellen Stimmung beigetragen. Ein Rausschmeißer war dann Take That, muss man sagen. Also als die angefangen
hast
haben
du
zu
dich,
spielen.
Aber hast du dich bitte auch, als du sie auf der Bühne gesehen hast, also als ich die dann im Bild, ich habe mich echt alt gefühlt.
Ja, ich bin auch.
Ich dachte mir, das waren doch die jungen Burschen, die vor einem Jahr noch mit Robbie Williams waren. Ne?
Ich musste so lachen, dass der Moderator gesagt hat, es waren mal 5, dann sind es 4 gewesen, jetzt noch 3, auch die passen sich aerodynamisch an die Entwicklung der Zeit an. Da musste ich schon wirklich sehr lachen und das Publikum nicht, die sind nämlich dann zur Hälfte gegangen, als sie angefangen haben zu spielen.
Oh,
also
okay.
Das war tatsächlich so, dass sich das nicht mehr die meisten ansehen wollten. Ja, aber die Stimmung war gut. Es war Energie in der Halle und das ist doch genau das, was man will. Ja, also gerade wenn du in so einer Halle bist und das kennt ihr ja sicherlich auch von diversen Sportveranstaltungen, das ist doch das Wichtigste. Die Leute sollen nicht da sitzen und nur auf ihren Händen sitzen und nichts soll rüberkommen, sondern du möchtest, wenn du vor Ort bist, auch Energie spüren und die hat man gespürt und das fand ich schon ziemlich geil.
Ja, definitiv. Also das hatte ja wirklich Konzert- oder Fußballstadion-Charakter. Und ich glaube, dass es, wie du schon sagst, so Sachen wie Carlos Sainz, da war ich auch überrascht, dass der wirklich da so frenetisch gefeiert wurde. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er die Chance genutzt hätte und den Smooth Operator angestimmt hätte. Ich glaube, das wäre noch mal ein cooles Meme geworden. Aber ja, und das ist ja vielleicht auch das, was eben an der Rennstrecke nicht rüberkommt. Man hat ja de facto jetzt keine, abgesehen jetzt vielleicht von Niederlanden und Max Verstappen-Fans, die da natürlich immer sehr gut einheizen, auch an den Rennstrecken, aber man hat ja keine Stimmung. Man sieht natürlich am Merchandise, wer ist für wen, aber es kommt ja keine Reaktion vom Publikum und ich fand das sehr spannend zu beobachten, wie du schon sagst, wie auf die einzelnen Leute reagiert wird, eben wenn du ja in einer offenen Konfrontation, sage ich mal, bist mit dem Publikum. Und ja, wie du sagst, Christian Horner hat's abbekommen. Seinen Teil dazu hat er beigetragen. Bei Max Verstappen, das ist halt, wie du schon sagst, es ist Abu Dhabi 21. Ich finde auch, mir kommt da zu wenig Respekt rüber, weil wir reden da immerhin von jemandem, der auch Weltmeisterschaften wirklich sehr, sehr gut gewonnen hat und auch mit Klasse und mit wirklich fahrerischer Klasse. Und ja, das fand ich persönlich ein bisschen schade. Da habe ich tatsächlich auch noch eine Frage, weil im Stream kam es sehr, sehr komisch rüber. Da würde ich gern von dir wissen, wie das in der Halle war. Und zwar war es ja meistens so, die einzelnen Präsentationen haben sich ja immer ein bisschen unterschieden. Es war ja immer ein bisschen anders. Aber bei Red Bull war ja dieses lange Video mit diesem LKW, der dann quasi virtuell in die Halle gefahren kam. Dann kam ja das Auto mit den beiden Fahrern und dieser tanzenden Meute hinter sich rein auf die Bühne. Und dann war da für mein Empfinden ein ziemlich harter Cut. Man hat die Fahrer gesehen, wie sie noch gewunken haben. Dann ging das Bild rüber zum Moderator und er hat in dem Moment da schon gestanden mit dieser Lewis Hamilton-Verkleidung und es war aus. War dieser Cut in der Halle auch so hart und anders oder war das jetzt wirklich nur im TV-Bild so? Weil die meisten Fahrer, ich kann es natürlich auch verstehen, dass man da vielleicht auch diese Buhrufe gegen Max Verstappen nicht noch mehr aufpushen wollte, aber meistens war es ja so, das Auto wurde hingestellt, dann wurde kurz noch mit den Fahrern gesprochen, die haben noch ein, zwei Worte ins Publikum gegeben und das gab es ja so zumindest im Stream gar nicht.
Nee, genau. Also das war tatsächlich auch das, was in der Halle ein bisschen komisch rübergekommen ist, dass dann da einfach Schluss war und man halt nicht mehr irgendwie was von Verstappen oder von Lawson gehört hat. Was aber, glaube ich, auch daran lag, dass alle Teams nur diese 7 Minuten hatten. Und Horner hat schon so lange geredet, dann gab es noch dieses Video und dann war einfach keine Zeit mehr für einen Kommentar von Verstappen oder Lawson. Bei Verstappen kann ich mir sogar vorstellen, dass er gesagt hat, er möchte gar nichts sagen. Wäre ja auch nur mit Buhrufen quittiert worden vermutlich und Lawson hat noch nichts zu sagen, so doof das klingt. Also ja, es war komisch. Ich würde es jetzt, wie gesagt, darauf schieben, dass halt diese 7 Minuten rum waren und man dann halt keine Zeit mehr hatte oder, wie gesagt, Verstappen auch keine Lust hatte, was zu sagen.
Okay. Abschließend würde ich noch eine Sache gerne von dir wissen. Du weißt ja, ich bin ja auch unter anderem passionierter Merchandise-Sammler. Wie war die ganze Geschichte rundherum dann aufgestellt, was so die Teams angeht? Haben die da kleine Präsentationen gehabt? Gab es da Shops, Ausstellungsstücke? Wie war das drumherum geregelt? Oder war es wirklich so, man ist in diese Halle gegangen, da war das Event, aber außenrum hat die Formel 1 dann ja nicht stattgefunden?
Ich muss zugeben, habe ich nichts von gesehen. Ich war ja
Okay.
erst bei der Vorpräsentation des Alpine in London. Da habe ich dann den Alpine-Boliden schon mal vorab gesehen. Habe ein paar Töne gesammelt, ein paar Interviews gemacht. Wie gesagt, ich habe das ja erklärt für einen anderen Auftraggeber, der mich dann geschickt hat. Aber bei unserer Saisonvorschau, die wir bald machen werden, werdet ihr natürlich auch hier Pierre Gasly, Jack Doohan und Oliver Oakes hören. Mit denen habe ich gesprochen. Und dann, wenn wir über Alpine sprechen, dann auch über die Ziele und Wünsche der Fahrer und des Teamchefs sprechen hier und die auch dann hören. Und dann hatte ich noch kurz ein bisschen Pause und dann sind wir rübergefahren zur O2 Arena. Und London ist ja nun mal ein Verkehrschaos, ja, par excellence. Ja. Wir sind echt kurz vor Beginn der Show erst angekommen. Und deswegen habe ich nicht sehen können, ob da Merchandise-Stände waren oder ob die Teams da irgendwie noch was gemacht haben. Kann ich leider nichts zu sagen. Also wenn ihr vor Ort wart und das mitbekommen habt, schreibt uns gerne Nachricht über unsere Social-Media-Kanäle. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes. Oder ja, sagt uns oder sagt mir das, ob ihr da was gesehen habt. Weil ich habe wirklich, wirklich gar nichts gesehen.
Okay. Ja, Kevin, ich danke dir erstmal für deine Eindrücke aus London. Ich finde es sehr spannend. Ich freue mich auch riesig drauf, wenn wir dann bei der Saisonvorschau die Stimmen, die du da
Ja.
eingefangen hast, hören. Das persönlich natürlich noch mal besonder, noch mehr besonders
Wir
als
müssen die
sowieso schon.
Stimme von Jack Doohan so lange wertschätzen, wie wir sie haben in der Formel 1.
Bevor sie verklingt.
Bevor sie verklingt.
Alles klar. Ich würde sagen, das waren meine 7 Minuten auf der Showbühne. Nach einer kurzen Werbung übergeben wir an das nächste Team, an das Kevin Scheuren Racing Team. Bis dahin bleibt ihr bitte dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere, Macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Nochmal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, mit der Sendung, auf die ihr so lange gewartet habt. Wir reden über neue Autos, aber nicht über neue Autos, sondern über neue Lackierungen. Wie ihr ja gerade mitbekommen habt, sind da ja einige vorgestellt worden in London, nämlich 10 an der Zahl. Und die Teams haben ja nach und nach dann auch die Autos auf die Strecke geschickt, haben ihre Shakedowns gemacht. Da hat man dann natürlich wieder viele verschiedene Sachen sehen können. Da kümmern wir uns jetzt heute nicht drum. Ja, wir kümmern uns da nächste Woche nach den Testfahrten mal drum, was sich da geändert hat an den Autos, was man erkennen konnte bei den Testfahrten. Das finde ich nämlich viel besser, wenn wir das machen, wenn man auch so ein bisschen was an Rundenzeiten und wenn man was an Vergleichbarkeit hat. Ja, ob man dann schon mal was erkennen kann, was sich verbessert hat. Weil ansonsten ist das für mich, und Dennis, ich weiß nicht, wie es für dich ist, wirklich irgendwie so ein bisschen Fischen im Trüben, Rätselraten ist Spekulation. Ich finde es da wirklich, und wir hoffen einfach, dass es euch da draußen genauso geht. Ich finde es besser, wir machen das, wenn wir auch Rundenzeiten haben, die wir dann rannehmen können, wo man sagen kann, vielleicht haben sie bei der Veränderung so ein bisschen daneben gegriffen, weil jetzt anhand von den Autos, die bei den Shakedowns rausgefahren sind, zu sagen, ja, aber man sieht ja hier, der Lufteinlass hat sich da und da verändert, der Frontflügel, dass wir den und den Effekt haben, das Know-how habe ich persönlich einfach nicht. Und dann warte ich lieber darauf, dass wir was Zählbares sehen und dann darüber sprechen können.
Ja, steige ich voll mit ein. Ich bin mit dem Adrian Newey Buch noch nicht ganz durch. Danach könnte ich es dir alles sagen, aber ja, bis dahin warten wir noch eine Woche.
Ich muss es noch lesen. Ich habe es ja auch. Ich habe es ja von Christian Immervoll zu Weihnachten geschenkt bekommen. Christian, nochmal vielen Dank dafür. Und ich werde es mir dann auch noch vor Saisonstart durchlesen, damit wir ab dann auch Technikexperten sind.
So sieht's aus.
Ansonsten sind wir ja nur zwei Fanboys, die über Formel 1 sprechen. Ah, so ist das einfach. Finden wir trotzdem schön, dass ihr dabei seid. Also wenn ihr keine Ausgabe von Starting Grid verpassen wollt, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Downcast, Overcast, Cast, ne? Was ist denn mit Podcast los? Könnt ihr einfach rein abonnieren und dann seid ihr jedes Mal mit dabei. Wenn wir uns sehr darüber freuen und gerne auch Rezensionen schreiben. Wenn es euch gefällt, sagt es uns. Wenn es euch nicht gefällt, sagt es uns auch. Ist gar kein Problem. Wenn ihr trotzdem reinhört, dann auch wenn es euch nicht gefällt, umso schöner. Ja? Schön, dass ihr trotzdem dabei bleibt. Und wir haben uns überlegt, wie können wir jetzt am besten das mit den Lackierungen analysieren. Ja? Also nicht analysieren, sondern euch wiedergeben, wie wir welche Lackierungen der Saison 2025 finden. Hatte ich die Idee, lass uns das doch Top 10 ranken. Jeder macht sein Ranking und dann legen wir die Punktetabelle der Formel 1 drüber von 25 bis 1 Punkt. Also 25 für den ersten, 18 für den zweiten, 15 für den dritten und so weiter und so fort, bis ein Punkt für den zehnten. Dann rechnen wir das zusammen und machen das ultimative Starting Grid Ranking für die Lackierung der Saison 2025. Das haben wir gemacht und beginnen mit dem 10. Platz und ist jetzt keine so große Überraschung gewesen, weil auch diese Lackierung keine so große Überraschung war. Insgesamt 3 Punkte für mich auf Platz 9 und für Dennis sogar auf Platz 10, Red Bull Racing.
Ja.
Das ist geil. Ja, genau das kann man eigentlich zu dem Auto sagen. Ja.
Ja, also es ist ja de facto keine schlechte Lackierung. Es ist erstmal so ein Corporate Branding. Es ist die Lackierung, die man jetzt seit Jahren kennt und die auch, und das möchte ich dazu sagen, de facto jetzt keine hässliche Lackierung ist. Aber, und es ist einfach so, wir gucken jetzt seit Jahren eben, und man guckt ja immer freudig auf diese Launch-Events und auf die neuen Autos, man wartet drauf. Es ist so der erste Schritt in Richtung neue Saison. Und bei Red Bull ist es eben jetzt seit Jahren so, dass die Lackierung immer gleich aussieht. Und da habe ich für mich gesagt, ich denke, deine Gedankengänge werden wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Jetzt nach all den Jahren hätte man auch mal was machen können. Man hätte mal ein bisschen was reinbringen können, ein bisschen variieren können. Was ich mir zum Beispiel immer noch wünsche, wäre wieder so ein bisschen hin zu der Lackierung aus der Vettel-Zeit, ein bisschen helleres Blau, dieses, ja kann man es Königsblau nennen?
Ja, ist das für ein Blau eigentlich? Genau, so Navy Blue ist es ja auch nicht. Genau. Auf jeden Fall sehr dunkel und durch diese mattierte Folie ist es natürlich auch, wirkt es natürlich super dunkel, ne?
Ja, und von daher hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht mal ein bisschen was reinkommt, aber es ist exakt die gleiche Lackierung, die wir seit Jahren haben und ich habe es ja gerade gesagt, ich bin ja so ein passionierter Sammler, ich habe ja auch einige Red Bull Modelle hinter mir stehen und ja, was soll ich sagen, selbst mir als jemandem, der sich viel mit der Formel 1 beschäftigt, fällt es schwer zu sagen, welcher aus welchem Jahr ist, sie sehen sich sehr ähnlich.
Ja. Ich musste ein bisschen lachen, weil ich habe diesen Stream von Max Verstappen gesehen, also diese Ausschnitte daraus, wo er sagte, dass er sehr excited for the livery ist, also sehr aufgeregt war, weil es wird ein bisschen blau dran sein, ein bisschen gelb, ein bisschen rot. Am Ende ist 1:1 die gleiche Lackierung geworden, wie in den letzten Jahren auch. Es ist ein ikonisches Design, muss man sagen, und deswegen bleibt Red Bull da auch im Ranking heute bei uns ein bisschen weiter unten. Wir kommen zu Platz 9. Das war eine Lackierung, die mich, ja, ich will nicht sagen negativ überrascht hat. Ich hätte mir nur ein bisschen Veränderungen gewünscht tatsächlich, einfach um vielleicht auch so diesem Erfolg aus dem letzten Jahr und dieses angedeutete Camo-Design von dem Shakedown so ein bisschen mit reinzubringen, weil das ja auch so auf den Social-Media-Plattformen so ein bisschen angeklungen ist, dass das vielleicht das neue Design so werden könnte. Aber man hat sich auch da entschieden, dabei zu bleiben, was man gemacht hat. McLaren, das Weltmeisterteam aus dem Jahr 2024, hat bei uns 6 Punkte bekommen. Für mich war McLaren auf Platz 8, für Dennis sogar nur auf Platz 9. Es ist eine schöne Lackierung. Dieses Papaya-Orange ist ein Hingucker. Es ist super, dass es das gibt. Wir haben so kleinere, ja, chromierte Elemente vielleicht, wenn man dieser sehen möchte. Es ist auch ein bisschen, es ist ja auch viel schwarz dran. Es ist halt einfach so, ja, ich hätte mir persönlich gewünscht, dass sie so ein bisschen Veränderung reinbringen. Aber Andreas Deller hat es ja auch erklärt, man ist bewusst bei dem Design geblieben, um eben den Erfolg aus dem letzten Jahr wertzuschätzen. Also er sieht das genau anders als ich. Für ihn ist es die Wertschätzung, dass man das Auto so gelassen hat, wie es ist. Es ist auch für Sponsoren natürlich freundlicher, weil es sehr klare, gedeckte Farben hat am Ende des Tages. Und man muss ja viele Sponsoren auf diesem Auto unterbringen mittlerweile. Deswegen ist es ja auch wichtig, dann da dieses Design zu haben. Ja, ein bisschen enttäuschend. Ich kann McLaren allerdings verstehen.
Ja, was bei mir auch nochmal, muss ich sagen, so ein Downer war, war natürlich die Präsentation von McLaren, weil ich fand es super, dass da plötzlich auf einmal Weltmeisterautos aufgereiht standen und dann siehst du diese ikonischen Lackierungen und denkst dir so, jetzt hauen sie einen raus und dann steht da sogar de facto das Auto vom letzten Jahr. Also nicht nur das Chassis, sondern auch die Lackierung. Sie war wie letztes Jahr. Und ich für mich, ich liebe dieses Papaya-Orange. Ich habe mich damals riesig gefreut, als McLaren wieder Richtung Orange gegangen ist, weg von diesem ja, Überbleibsel der Tabaksponsorenzeit und diese klassischen Farben wieder angewendet hat. Aber ich hätte mir da mehr gewünscht. Es war ja einer meiner Saisonwünsche und ich muss sagen, im Großen und Ganzen ist er erfüllt worden. War ja eine bunte Autopräsentation und McLaren war dann so der am meisten Schwarz mit drin hatte. Also diese abgesehen jetzt natürlich von zum Beispiel Haas, die das ja als Teamfarbe haben, die nicht wirklich was gemacht haben und das war mir zu wenig, auch diesen Erfolg. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass man das so ein bisschen zelebriert, vielleicht ein bisschen Gold noch dran machen oder was mir auch total fehlt bei der orangenen Lackierung ist wirklich ich fand das immer total schön mit dem Blau als ein bisschen Kontrast. Das ist ja auch gar nicht mehr vorhanden und das war mir persönlich zu wenig. Wenn sie aber damit an den Erfolg von letztes Jahr anknüpfen und wieder eine tolle Saison uns zeigen, dann bin ich damit d'accord.
Ja, ich glaube, das Blau hat ja mit dem Sponsor damals zu tun, DP World oder sowas, ne, die da drin gesteckt haben und deswegen ist das Blau da irgendwie so rausgefallen auch. Aber ich meine auch,
ja, es war ja tatsächlich mal auch in dem Bruce McLaren Design so ein bisschen Blau mal mit drin. Also okay, ab und zu war mal eine blaue Nase. Also es gab in der Vergangenheit auch wirklich einfach orange-blaue Fahrzeuge bei McLaren. Von daher hätte ich es mir gewünscht, dass man es wieder ein bisschen reinbringt. Aber ja, wie du schon sagst, es war am Ende des Tages in der letzten Phase dann durch die Sponsoren und wenn der nicht mehr da ist, geht auch die Farbe verloren.
Nochmal, um auf diese Präsentation zurückzukommen, da saßen wir ja perfekt eigentlich für diese aufgereihten Autos gesehen haben und dann dieses Monstrum von 2024er Auto.
Jo,
also
ja.
Krass, also wie klein, also wie Matchbox-Autos schon fast die anderen aussahen dahinter aufgereiht und dann dieses Riesenschiff, also da kann ich jeden verstehen, der sagt, die Formel 1 Autos müssen wieder kompakter werden, müssen wieder kleiner werden. Das ist ja riesig, wirklich. Also auch bei der Alpine-Vorstellung, die wir da hatten, in so einem kleinen Nebenstudio neben unserem Hotel. Also dieses Auto hat fast die Hälfte des Raumes eingenommen, wo das Ding stand. Richtig krass. Richtig, richtig krass groß.
Der Klassiker im Autohaus, damit kommst du in keine Parklücke.
Das ist so. Also da brauchst du in gar kein Parkhaus in Deutschland zu fahren. Da würdest du stecken bleiben schon an der Schranke. Platz 8, Aston Martin. 9 Punkte insgesamt von uns beiden. Du warst noch ein bisschen gnädiger, hast Aston Martin auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6 gepackt. Für mich sind sie 10.
Okay.
Ich bin überhaupt kein Fan von diesem Auto. Vielleicht bin ich gefärbt auch, dass ich jetzt nicht der größte Aston Martin-Fan bin, aber ich finde, dieses Grün ist mir einfach zu dunkel. Und es bleibt mir zu dunkel. Also ich kann auch da verstehen, vom grundsätzlichen Design hat sich ja nichts verändert. Es ist das gleiche Auto im Grunde wie die letzten Jahre auch. Ich würde mir fast wünschen, also ich würde mir ein helleres Grün wünschen irgendwie, ja, so ein metallischeres, ey, so ein bisschen mehr Wumms, ja.
Das Jaguar-Grün.
Ja, das ist ja nicht British Racing Green wahrscheinlich, ne? Also.
Naja, nee, aber das Jaguar-Grün fand ich immer schön,
muss ich sagen. Ja, das war geil. Also, Es ist mir einfach zu dunkel. Insgesamt, ich finde auch immer, dass dieses Auto, wenn du es zum Beispiel mit dem Tageslicht siehst, super unspektakulär aussieht. Ja, ich bin kein Fan und deswegen hat es von mir nur einen Punkt bekommen. Ich kann auch verstehen, dass Leute das da draußen total toll finden, weil es halt sehr traditionalistisch ist und so, aber nee, meins ist es nicht.
Ja, das ist, ich muss sagen, ich habe ein Faible für British Racing Green und deshalb habe ich es tatsächlich auch relativ hoch gesetzt, auch wenn die Lackierung jetzt kein, ja, es war jetzt, wie du schon sagst, nichts Neues. Ich habe in Ungarn letztes Jahr bin ich, als wir so ein bisschen durch Budapest gelaufen sind, zufällig an dem, ja, ich weiß nicht, was das war, ob es ein Hotel war oder ein Restaurant, wo Aston Martin wohl für ihre VIP-Gäste aufgebaut hatte und da stand das Auto dann. Und da muss ich sagen, hat es mir so in diesem Umfeld und so, wie ich es dann da live gesehen habe, wirklich gut gefallen, auch das Grün. Wie du schon sagst, im Fernsehen kommt das sehr schlecht rüber. Aber da muss ich sagen, habe ich so ein bisschen mehr Wohlwollen dem Aston Martin von der Lackierung her entgegengesetzt. Was aber nicht berücksichtigt wurde, Kevin, finde ich, Fernando Alonso hat gesagt, es ist das schönste Auto. Also eigentlich müssten wir noch auf unsere 900 draufrechnen, oder?
Das stimmt eigentlich. Also er hat ja auch den Abend beendet danach.
Ja.
Konnten eigentlich da schon alle nach Hause gehen. Hätten sie Take That auf die Bühne gebracht, danach hätten sie es geschafft.
Ich muss übrigens eins sagen, also ich fand die Idee mit James Bond mega.
Ja, ich fand, das war insgesamt die geilste Präsentation, meiner Meinung nach, auch mit der Sängerin und so, die sehr laut war in der Halle auf einmal. Also die haben sie dann auch runtergeregelt, weil sie hat super gesungen, aber es war sehr laut. Aber ich fand diese James Bond-Nummer total geil. Das hat mich an dieses PlayStation-Spiel damals auch erinnert.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe sofort, da wurde ja auch ein bisschen drüber geschmunzelt, weil dieses CGI nennt man das ja, glaube ich, ja doch relativ einfach war, wo die Jetski-Fahrer da mit den Helmen und so. Aber ich musste auch sofort an Nintendo 64 GoldenEye denken. Also ich fand diese James-Bond-Geschichte, fand ich cool. Also da hat man, ich finde, so ein bisschen Stil und Klasse auch nochmal in die Veranstaltung gebracht. Und dieses James-Bond-Theme, ich liebe sowieso, also damit kriegst du mich immer. Da muss ich sagen, das fand ich cool, da haben sie ihre Markenpräsenz, finde ich, sehr, sehr gut ausgespielt.
Das muss auch ganz schön teuer gewesen sein für die Teams, ne? Also ich wüsste auch nach wie vor gerne, wer die Musik bezahlt hat am Ende, ob die Teams das zahlen mussten oder die Formel 1, also Liberty, das bezahlt hat, weil bei Red Bull liefen die Rolling Stones, glaube ich. Bei Aston Martin halt diese James-Bond-Musik. Also ich glaube, das ist nicht günstig gewesen für die Musikrechte an dem Abend und dann auch für darüber hinaus. Stimmt. Kommen wir zu Platz 7. 12 Punkte bekommt Haas. Ja, Haas kommt bei uns beiden ganz okay an, würde ich sagen. Bei dir, Dennis, ist es Platz Nummer 8 geworden. Bei mir ist es Platz Nummer 6 geworden für das Haas-Team. Ja, die haben sich ja im Grunde ein bisschen einfach gemacht. Die haben die Farben aus dem letzten Jahr invertiert. Ja, also da ist das Weiß zu Schwarz und Schwarz zu Weiß. Aber ich finde die insgesamte Farbkombination einfach passend. Sehr, sehr passend für das Team. Gerade wenn man das Auto aus der Front sieht, wenn man erstmal diese weiße Nasenpartie anfahren sieht, die Seitenkästen schön weiß auf sich aufbäumen vor einem. Und ich finde, der sieht auch sehr schnittig aus von der Seite. Also mir gefällt der dieses Jahr echt sehr, sehr gut, dieser Haas.
Ja, die Farben, das haben sie schon sehr gut hingekriegt, dass sie da wirklich auch irgendwo ja schon einen festen Platz auch so im Gedächtnis haben. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, deswegen habe ich sie relativ weit unten postiert, obwohl mir die Lackierung eigentlich gefällt. Es hätte für mich, das ist das 10. Jahr dieses Teams, 10 Jahre Haas und da hätte ich mir doch irgendwie ein bisschen mehr gewünscht, als einfach die Lackierung vom letzten Jahr zu nehmen und ja umzudrehen de facto. Das hat mir dann so ein bisschen ja gesagt, ja, da sind für mich andere noch davor, aber generell finde ich es kein schlechtes Auto, auch kein hässliches Auto. Ich finde, es hat ihnen gut getan, dass Uralkali da nicht mehr Sponsor ist. Seitdem sehen die Autos wieder wesentlich schicker aus.
Es gab ja einige, die sich erwünscht hatten, dass das quasi, dass sie das Design aus dem ersten Jahr wieder so ein bisschen mit reinbringen. Da war es aber sehr viel grau an dem Auto.
Zum Beispiel, ja.
Und das ist ja gar nicht mehr so die Corporate-Farbe von denen, ne? Dieses Grau ist ja im Grunde komplett verschwunden. Und man hat sich jetzt eben für diese Schwarz-Weiß-Rot-Farbkombination entschieden, die sehr klar ist, sehr straight ist. Und ja, wie gesagt, steht dem Team auch, passt auch in die gesamten Sponsorings, die sie mittlerweile haben. Auch die Rennanzüge sehen ja ganz, ganz akzeptabel aus. Ja, also ein Auto, was vielleicht ja schneller ist als sein Design in diesem Jahr sogar noch.
Schneller als sein Ruf. Haas.
Haas. Der fünfte Platz, der wird sich geteilt von zwei Teams. Ja, wir haben einen Punktegleichstand in unserem Ranking, jeweils 16 Punkte. Und den Anfang macht Mercedes tatsächlich. Mercedes bei mir nur auf Platz 7 gelandet, damit 6 Punkte bekommen. Bei dir auf Platz 5 und damit 10 Punkte bekommen, macht 16 Punkte für Mercedes. Auffällig war bei der Präsentation natürlich die fehlende rote Farbe von Ineos, einem der großen Sponsoren, auch einer der 33-prozentigen Teameigentümer. Da gibt es ja aktuell sehr viele große finanzielle Probleme bei dem Unternehmen. Es müssen wahrscheinlich einige Assets verkauft werden. Man geht davon aus, dass sich die Wege von Ineos und Mercedes auch trennen werden, dass da Möglichkeiten gesucht werden, dass man die Anteile dann auch wieder zurückkauft, dass Ineos nicht mehr auf das Auto zurückkehrt. Aber dieser Platz auf der Airbox, das haben wir in Erfahrung gebracht, der soll versponsort werden. Also da soll noch was draufkommen. Enttäuscht war ich ein bisschen darüber, dass die drei Adidas-Streifen nicht drauf sind. Ich hätte es mir gewünscht. Ich hoffe ja noch so ein bisschen, dass das vielleicht das, was man oben dann machen wird, sein wird, diese drei Adidas-Streifen draufzubringen. Ansonsten, ja, es ist halt ein Mercedes, so ein bisschen der aus dem letzten Jahr. Ich habe jetzt keine großen Veränderungen gesehen. Fand ihn letztes Jahr auch ganz nett schon. Ich hatte jetzt gedacht, okay, wo Lewis Hamilton weg ist, kommt man vielleicht wieder zurück zum ganz silbernen Mercedes. Offensichtlich nicht. Vielleicht habe ich das auch zu sehr erwartet und deswegen hat es mich nicht so vom Hocker gehauen.
Ja, ich muss dazu sagen, also dieses Petronas Türkis, damit hast du mich. Also das seit Mercedes, die haben es ja seit Anbeginn, seit sie wieder in der Formel 1 sind, das finde ich einfach stark. Und ich persönlich fand diese Lackierung, man hat sie größtenteils auch übernommen, klar, außer den, ich sag mal, den roten Deckel oben. Ich fand sie aber eigentlich perfekt, weil mir gefiel auch der schwarze Mercedes sehr. Mir gefiel der silberne natürlich sehr. Und ich finde, man hat da ja mit diesem Design, was man hat, irgendwie diesen Übergang zwischen dem traditionellen Silberpfeil dann hin eben zu dem neuen Mercedes, was natürlich auch von Lewis Hamilton geprägt wurde, ganz klar, und dann eben diese Petronas grünen Streifen, und es gefällt mir einfach wirklich jedes Jahr, und deswegen war es für mich, ich fand, wir hatten dieses Jahr, da kommen wir auch gleich zu, echt bessere Lackierung, aber ich fand, es war eine super solide, super schöne Lackierung, die alles hat, sie ist Mercedes, man erkennt ihn, man weiß, was man da vor sich hat, man hat auch, und das ist ja auch ein Thema, zum Beispiel, wenn wir gleich über Ferrari sprechen, man hat mit diesem Petronas Grün den Sponsor mit eingebunden, aber auch irgendwo in die Identität des Teams mit eingebunden. Und von daher ist Mercedes für mich immer eine absolut solide und schöne Lackierung.
Ja, was passt eigentlich auch dann zur Position in unserem Ranking? Solide und schön. Kommen wir zur Lackierung, mit der sich Mercedes den fünften Platz teilt. Ich rufe sie gerade nochmal auf hier bei mir, weil ich finde, die ist wirklich, wirklich gelungen. Ich persönlich fand ja die Lackierung beim Shakedown eigentlich schöner. Würde mir fast wünschen, dass die dann über den Saisonverlauf vielleicht nochmal zurückkehrt für das ein oder andere Rennen. Williams tatsächlich. Ich kann verstehen, warum Leute diese Lackierung langweilig finden. Ich kann aber auch verstehen, warum Leute diese Lackierung total gut finden. Weil dieser Farbverlauf, das Dunkelblau von vorne nach hinten, das Auswaschen der Farbe zu einem helleren Blau, sehr cleanes Design, dann dieser weiße Streifen, der dann über den Seitenkasten geht, runter geht, dann in diesen Downwash. Ich finde den wirklich schick. Diese Duracell-Batterie auf der Airbox finde ich nach wie vor einfach extrem cool. Dass man jetzt auch diesen Atlassian-Sponsor noch drauf hat, das Team wirkt jetzt wieder größer, das Team wirkt klarer, dynamisch. Ich finde dieses Auto wirklich, wirklich dynamisch und deswegen ist es bei mir auf Platz 5 gelandet. Bei dir ist es auf Platz 7 gelandet. Also wirklich ein ganz solider Platz auch, geteilt mit Mercedes. Ja, ich mag den.
Ich habe sowieso eine Schwäche für Williams. Das muss ich ganz offen und ehrlich zugestehen. Ich finde Williams ein tolles Team und ich finde auch schön, dass sie eben mit diesem, ja, und das haben sie ja auch in den letzten Jahren, sie hatten ja auch oft und lange in ihrer Geschichte eben diese Sponsoring-Lackierung und dieses Blau irgendwie auch als ihre Farbe jetzt wirklich fest im Sattel haben. Ich finde es auch ein sehr, sehr cleanes Auto. Ich habe für mich jetzt natürlich den Aston Martin noch da drüber gesetzt, einfach wegen meinem Fable auch für British Racing Green, aber es ist ein klares Design. Es ist, man weiß sofort, es ist der Williams. Und das, was du gerade sagst, ich liebe diese Idee von der Duracell-Batterie oben auf der Airbox. Ich finde das einfach klasse und von daher ein schönes Auto. Eins, wo man sofort halt weiß, das ist der Williams und ja.
Und jetzt haben wir einen krassen Sprung eigentlich in den Punkten in unserem Ranking, muss man sagen. Von 16 Punkte bei Williams und Mercedes geht es auf 27 Punkte auf Platz 4, der Sauber. Das war ja die erste Präsentation in London und die war auch geil. Also die war fett. Dafür, dass dieses Team in weiten Teilen echt ein bisschen bieder wirkte in der letzten Saison mit Alessandro Aloni Bravi und dann auch Mattia Binotto. So ein bisschen langweilig auch und man wartet ja dann auf Audi nächstes Jahr. Aber das hat mich komplett mitgenommen. Ja, das fand ich geil, das fand ich cool. Dann auch die Interviews mit Nico Hülkenberg und auch Gabriel Bortoleto, der auch sehr viel Applaus bekommen hat. Ich freue mich für den Jungen, dass er jetzt in der Formel 1 fahren darf. Als ich dieses Auto gesehen habe, ich habe es erstmal nur von hinten einrollen sehen und ich dachte so, meine Güte, geil, wird das Ding jetzt einfach komplett grün? Und dann sieht man dann hinten, wie es auswäscht, auch da diesen Auswasch-Effekt mit der schwarzen Silhouette dann rechts. Und ja, da kann man natürlich drüber diskutieren, es ist auch zu viel Schwarz an dem Auto, aber ich finde im Gesamtdesign passt dieses Schwarz einfach richtig gut mit diesem Grün. Es ist wirklich wie in so einem dynamischen Windkanal, wie diese Flowis-Farbe eigentlich, die sich so über das ganze Auto zieht und hinten dann so ein bisschen ausläuft. Vorne die grünen Felgen, hinten die schwarzen Felgen. Also ich finde es vom Design her extrem cool. Es ist bei mir Vierter, bei dir Dritter geworden. Deswegen insgesamt 27 Punkte für Sauber. Richtig cooles Design.
Ja, definitiv. Also die haben dich ja ein bisschen erhört. Du hattest dir das ja auch so in die Richtung gewünscht.
Ja, genau.
Wo du also, sagtest, dass sie es gerne invertieren dürfen.
Ja, genau. Ja. Von vorne auch einfach geil. Auch. Also von vorne einfach, ich sehe den jetzt auch gerade nochmal von vorne. Ja, boah, ja. Knallt.
Also eine giftgrüne Schlange. Also es
ja,
ist,
ja, ja.
Und das ist ja das, was ich gesagt habe. Für mich ist echt so ein Hingucker immer dieses Bild, die Startaufstellung von vorne, Ampel, Autos. Und dann siehst du einfach nur dieses grüne Auto, giftgrün, und das finde ich geil. Und deswegen waren die für mich dieses Jahr wirklich ganz, ganz weit vorne. Und es gefällt mir super. Ist natürlich auch als Borussia Mönchengladbach-Fan von der Farbkombo sehr schön anzusehen.
Ja, stimmt.
Und da bin ich voll dabei. Und was du eben gerade gesagt hast, auch dieses kleine Merkmal, dass vorne die grüne Felge, hinten die schwarze ist, passend zum Auto, finde ich mega.
Also Sauber auf Platz 4, gelungenes Design. Und jetzt kommen wir zu unserem Treppchen. Und jetzt kommt vielleicht eine kleine Überraschung für den einen oder anderen da draußen. Auf Platz 3 mit 30 Punkten ist Ferrari. Ja, Dennis hat sie auf Platz 4 gesetzt. Ich auf Platz 2, macht eben diese 30 Punkte und damit den dritten Platz in unserem Ranking. Und ich war sehr gespannt, als ich den Ferrari gesehen habe. Ich habe mich auf den Ferrari auch am meisten gefreut, muss ich sagen, weil es gab ja immer so kleine Andeutungen auf Social Media, dass sich das Rot verändern würde. Philip Morris ist ja raus als Sponsor bei Ferrari und dementsprechend kann man jetzt eben auch wieder ins tiefere Rot gehen, ist nicht mehr darauf angewiesen, dieses in Anführungsstrichen Marlboro-Rot zu benutzen, dieses hellere Rot. Und man hat immer wieder so Andeutungen gesehen, dass vielleicht auch wieder mehr Weiß reinkommt, auch schon bei der Teamkleidung und bei den Rennoveralls. Und ja, dieser Wunsch, den ich dann in meinem Kopf mir ausgemalt habe, der ist dann in Erfüllung gegangen. Das Auto ist reingefahren und ich habe schon vorne an der Nase, an den Frontflügeln dieses Weiße gesehen und dann hinten dieser weiße Streifen auf der Airbox, auf dem Auto hinten, der weiße Heckflügel. Jetzt können wir darüber diskutieren, dass es natürlich für HP gemacht worden ist, damit dieses blaue Logo, man hat sich ja bewusst entschieden, dieses blaue Logo zu benutzen und nicht das Marketing-Logo, das schwarze Logo, was man auch hätte nehmen können. Aber die Umsetzung in diesem Jahr, und als man das Auto dann auch in Fiorano auf der Strecke gesehen hat, das Auto sieht schnell aus, das Auto sieht giftig aus mit diesem Rot, das Weiß, es ist dynamisch, es erinnert mich ein bisschen an diese Vettel-Zeit, aber man hat auch dieses Video gehabt, sehr viele verschiedene Ehren in Ferrari, wo dieser weiße Streifen auch schon ein wichtiges Thema gespielt hat, Niki Lauda zum Beispiel auch. Ja, ich finde das Auto einfach nur sexy, ich finde es richtig gut, ich hoffe, dass es erfolgreich ist und ja, ich persönlich war sehr zufrieden mit dem Ferrari für 2025 vom Design her.
Ja, dieser weiße Streifen, der hat was. Also da muss ich auch sagen, ich habe mir das auch persönlich einfach gewünscht, dass da ein bisschen mehr Weiß reinkommt. Ich hätte mir sogar gewünscht eben, du hast gerade gesagt, in der Viertelzeit gab es die Lackierung, diese, ich sag mal, diese 75-76 Lackierung mit der hinten mit der weißen Box, vielleicht noch echt die Italienfahne so ganz leicht einarbeiten. Das wäre so mein Traum gewesen für Ferrari. Ich finde aber auch, dass das hat einfach was. Es ist schlicht, aber es hat trotzdem eine Riesenwirkung, dieses Weiß. Ja, HP ist natürlich extrem drauf vertreten. Der einzige Punkt, der mir allerdings, und da bin ich mal gespannt, wie das dann im Fernsehen wirkt bei gewissen Kameraeinstellungen, ich finde von HP, klar, vorne irgendwo auf dem Auto immer, was ich aber extrem fand tatsächlich, der Blick von hinten auf den Heckflügel mit diesem Blau und IBM. Und ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich wirklich einzelne Kameraeinstellungen geben, wo ich glaube, dass man den Ferrari vielleicht nicht erkennen wird, weil du stimmt. eben hinten blaues Heck hast.
Mhm. Ja, okay, sehe ich. Da hast du recht. So habe ich das so gar nicht gesehen. Also so habe ich das noch nicht gesehen, aber ich sehe deinen Punkt. Kann sehr gut sein, ja.
Das wäre so der einzige Punkt, aber ich sag mal generell, ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Der Ferrari ist dieses Rot, diese Tradition, das ist einfach sowieso immer ein Hingucker. Und wir haben ja auch in der Starting Grid Telegram-Gruppe da lang und breit wurde da diskutiert zum Thema Sponsoring. Ja, am Ende muss man irgendwo auch akzeptieren, dass die Firmen, wenn sie viel Geld dafür bezahlen und dem Vernehmen nach zahlt HP ja sehr, sehr gut an Ferrari, dass die natürlich auch irgendwo da auf dem Auto herausstechen wollen. Und ich finde, das ist okay. So läuft das in der Formel 1. Wir kommen ja eigentlich schon viel mehr davon her, dass es früher wesentlich extremere Sponsorings gab. Man erinnert sich nur an die Zigarettenwerbung, die ja die ganze Livery im Endeffekt ausgemacht haben. Und von daher, ich persönlich kann damit gut leben. Natürlich wäre es schöner, wenn der Ferrari komplett rot-weiß wäre. Aber für mich nichtsdestotrotz ein tolles Auto. Und ich hatte auch, wie du, das Gefühl, ich fand, der sah schnell aus.
Und jetzt kommen wir zum kontroversesten Design. In diesem Ranking. Das glaube ich schon. Da werdet ihr da draußen jetzt sagen, oh nee, komm. Mit 40 Punkten auf Platz 2 der Alpine A525 in der Saison 2025. Dennis, für dich auf Platz 1, für mich auf Platz 3 und jetzt darfst du erklären, warum der Alpine bei dir auf Platz 1 gelandet ist.
Ja, man könnte meinen, dass ich da die rosa Brille aufhabe. Aber es hat jetzt wirklich nicht so viel damit zu tun, dass ich ja auch Alpine-Fan bin, sondern ich stehe einfach total und ich sitze ja hier gerade in meinem Hobbyraum. Ich stehe total auf diese Farbkombi Blau-Pink. Das ist mein Ding. Hier leuchtet alles Blau-Pink, hier ist alles Blau-Pink. Ich finde diese Farbkombi stark und gerade nach der wirklich für mich doch großen Enttäuschung letztes Jahr, da hatte Alpine für mich wirklich mit die schlechteste Lackierung überhaupt im Feld, war das mal wieder ein Hingucker. Das Ding ist vorne knallpink und ich finde es cool, hat dann aber auch eben wieder ein bisschen mehr dieses wirklich Alpinblau, was ja auch auf dem 221er Auto war. Diese klassische, diese eine Lackierung, die Alpine ja hatte, bevor BWT kam, die wirklich eine richtige Werkslackierung war. Und auch hinten so das mit dem angedeuteten A in dem Pink greift da wieder so ein bisschen rein. Und ich finde, dass man dort einen sehr, sehr guten Weg gefunden hat, das Stück, also das Traditionelle, dieses wirklich Alpinblau mit dem Sponsoring, das ist eine Sponsorlackierung, da brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, ne? Das Ding ist BWT Pink. Ich finde, das ist aber einfach mal wieder Farbe und das hat mich einfach mitgenommen, genau wie der Sauber. Es ist einfach mal wieder Farbe und nach Jahren der Carbon-Autos war das für mich einfach, wo ich gedacht habe, yes, er ist blau, er ist pink, er ist schön.
Ich kann euch sagen, die Fahrer und alle mögen das Pink nicht.
Ja,
sind zu pink. Aber ich habe das Ding gesehen und ich war auch sofort verliebt, muss ich wirklich sagen. Ich finde, das Auto ist echt schick. Es ist das vierte Jahr mit BWT-Sponsoring. Ich weiß nicht, ob es danach weitergeht, muss man ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie lange dieser Vertrag gilt. Aber von vorne diese komplett pinke Front zu haben und dann hinten raus, und du hast es schon gesagt, dieses Alpinblau. Und das ist ja das, was sie auch wirklich nach außen tragen. Ja? Also es gibt ja auch Shots des Autos mit dem A110 und dem A290, also dem neuen Elektro-Hot-Hatch, den die Marke rausgebracht hat. Es ist jetzt ein Unisono-Design. Und wenn man das Auto von Namen sieht, kann ich euch sagen, ich finde, es ist echt geil. Es passt gut zusammen. Dieses metallische Blau, dann dieser Eni-Schriftzug, der jetzt auch auf dem Auto drauf ist. Ja, also auch ein legendärer Sponsor der Formel 1, der zurückkehrt. Was Flavio Briatore ja auch super wichtig war. Und da mache ich ja keinen Hehl draus. Ich finde dieses BWT-Pink einfach cool. Ich finde, das ist ein richtiger Hingucker in der Formel, das hast du schon gerade gesagt. Und es ist das Einzige, so einen kleinen Abzug bekommt es für den Seitenkasten und für diesen BWT-Schriftzug auf dem Seitenkasten. Der sieht ein bisschen unpassend aus zum Rest, aber ich habe gedacht, dass der so kommt, weil sie da dieses Testauto schon hatten. Und da war der ja komplett schwarz und dieses BWT war schon auf dem Seitenkasten genauso aufgedruckt, wie es da ist. Man hat ja so ein bisschen das Corporate Design noch verändert bei der Firma. Das ist vielleicht das, was so vielleicht sogar für die meisten das Störendste ist sogar, weil ich finde den Farbverlauf und die Farbanordnung eigentlich ideal gelöst. Ja, also du hast wirklich das Beste von beidem und trotzdem ist eben dieser Seitenkasten vielleicht das, was ästhetisch ein bisschen stört. Aber ansonsten top gelungenes Auto und ich bin gespannt, wie das Ding auf der Strecke performen wird, weil die Rennoveralls sind ja nochmal aggressiver pink. Ja, also da ist ja wirklich, kommen die zwei glücklichen Schweinchen auf das Podium, wenn sie es schaffen. Ja, also wirklich sehr, sehr gut. Übrigens, ein lobendes Wort noch zu Alpine. Fand ich sehr gut von Flavio Briatore, hat ausdrücklich, wann immer er konnte, Esteban Ocon gelobt für letztes Jahr. Für die Leistung, die er gebracht hat, dass er auch ein wichtiger Teil des Erfolgs, des Aufschwungs bei Alpine war, auch wenn jetzt natürlich Pierre Gasly und Jack Doohan dort fahren und man sich auch mit Franco Colapinto verstärkt hat und das Juniorprogramm so ein bisschen umsortiert hat, hat man da nochmal Esteban Ocon gelobt. Das fand ich sehr cool, hätte ich nicht erwartet tatsächlich.
Ja, finde ich auch wirklich eine coole Sache. Also da sollte man auch, ich denke, das ist der Mann, der auch den einzigen Rennsieg für das Team geholt hat. Und das sollte man auch schon so stehen lassen. Was ich noch kurz anmerken wollte zu der Lackierung, klar, bevor wir dann weitergehen. Was ich auch richtig cool gelöst finde, wenn du dir den von der Seite anguckst, sieht er ja wirklich aus wie ein ganz traditioneller blauer Alpine.
Richtig, ja.
Und das ist halt so das Coole. Der kommt auf dich zu, du denkst ja, wow, die Pink Mamba. Und dann biegt er in die Kurve ein und dann siehst du, ach nee, ist ein Alpine.
Ja, aber dieser Streifen, dieser Verlaufsstreifen an der Seite zur Nase, ne? Den haben sie super, ich finde das auch von der Seite, ich finde den, also ich, wie gesagt, es ist dieser BWT-Schriftzug, der auch da ein bisschen störend ist. Der natürlich in Weiß vielleicht ein bisschen geiler gekommen wäre, aber natürlich wollte man das dann da auch in diesem Pink halten. Ich finde auch diesen Alpin-Streifen hinten, ne, auf der Finne sozusagen, finde ich auch super gelöst. Wie du schon sagst, genau. Es ist so ein bisschen die Reminiszenz an das Tricolor-Design, was man dann zu Beginn hatte, 2021. Ja, der Eni-Schriftzug auch hinten nochmal auf den pinken Seitenteil des Heckflügels, also ja, ist schon ein schickes Auto. Ich glaube, man wird sich auch dran gewöhnen und vielleicht sogar dann am Ende der Saison sagen, ja, ist doch gar nicht so schlimm gewesen, wie viele ihn dann gemacht haben. 40 Punkte, damit der zweite Platz, aber es gab, ja, es konnte ja eigentlich, also meiner Meinung nach auch, und das war auch so der grundsätzliche Tenor, den wir draußen gelesen haben auf Social Media in unseren Gruppen. Ja, das schönste Design bei der Präsentation für mich war er das, für dich war es der zweite Platz, macht am Ende 43 Punkte für die Racing Bulls, Visa Cash App Racing Bulls, und auch da für mich die Hoffnung gewesen, als man die Teamkleidung vorgestellt hat, als man die Overalls vorgestellt hat, mach das Ding weiß, und dann ziehen sie da dieses Tuch hoch und ich sehe schon diese Red Bull Nase, aber vor allem sehe ich, der Frontflügel ist weiß und es zieht immer weiter auf. Und das Ding steht da in all seiner Pracht. Weiß, glänzend, schön. Erinnerte mich an den Red Bull in der Suzuka-Edition. Geil. Geiler Wagen. Geile Farbe. Alles richtig gemacht. Für mich wirklich vom Design das perfekte Auto für die Saison 25.
Ja, die Racing Bulls, die mutieren wirklich zum Livery-Weltmeister, ne? Also ich fand sie auch letztes Jahr schon am schönsten. Ich war am Anfang, ich muss sagen, als das Tuch runterging, hat mir im ersten Moment ein bisschen was gefehlt, weil ich habe die Rennanzüge gesehen. Da ist ja auch diese, Für mich haben die so ein bisschen Sauber-Vibes. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, Red Bull Petronas Sauber?
Ja, ja.
Dieses Blau-Türkis.
Ja.
Da habe ich ein bisschen drauf gehofft im ersten Moment, dass das aufs Auto kommt. Dann habe ich gedacht, oh, schade, okay. Habe mir das angeguckt und je mehr ich mir ihn angeguckt habe, desto cooler fand ich ihn einfach. Ne? Dieses Weiß und dann denkst du auch drüber nach und wie du schon sagst, dieses Suzuka Design von Red Bull kommt dir in den Sinn und dann aber auch hinten diese kleinen Details, diese springenden Bullen in dem Dunkelblau, die so quasi in das Weiße reinspringen und ich finde es einfach, es ist mal wieder was komplett anderes. Die Racing Bulls haben sich da wieder neu erfunden und es ist clean, es zeigt, das ist Red Bull, das ist sofort erkennbar und ich finde es super gelöst. Für mich persönlich jetzt die zweitschönste, aber definitiv eine der schönsten Lackierungen, die wir auch in den letzten Jahren hatten. Und auch mit Blick auf letztes Jahr, wo sie schon wirklich eine tolle Lackierung hatten, für mich Visa, Cash App, Racing Bulls, absolut verdienter Platz 1 im Starting Grid Ranking.
Ja, und es gab ja auch Kritik daran, dass das natürlich ein weißer Red Bull ist. Aber was macht man denn? Man geht ja noch viel näher in Richtung Red Bull. Es ist das Red Bull-Schwesterteam. Es ist das Team, mit dem man wirklich sehr nah zusammenarbeitet, dass man da also auch das Design ein bisschen näher angleicht, also mit den Bullen vorne an der Nase, mit den Bullen auf der Airbox. Das kann ich total verstehen. Ja, also es ist ja kein Team, was im Grunde genommen eine eigene Identität hat. Also sie hat es schon, sie hat sich schon eine eigene Identität, aber es ist jetzt nicht, dass man sagen kann, das ist jetzt ein komplett getrenntes Team von Red Bull Racing und dementsprechend die so ein bisschen näher zu bringen, aber das Beste aus beiden Welten zu schaffen, nämlich trotzdem noch eine grundsätzlich eigene Identität mit diesen blauen Elementen, aber eben auch, dass das Ding komplett weiß ist, aber jetzt nicht irgendwie auch da so ein invertierter Red Bull Racing, sondern die eigenen Elemente mit drin, auch über die Sponsoren natürlich, dieses leichte Blau auf diesen Reifenabdeckungen und sowas, das finde ich halt schon echt sehr gut umgesetzt, ja, und auch die Teamkleidung dazu, es ist alles ein passendes Design. Peter Bayer geht da auch wirklich als Chef wirklich brutal gut voran. Ich bin sehr auf die beiden Fahrer gespannt, Isa Katscha und Yuki Tsunoda dieses Jahr. Also Top-Design, Platz 1 hier bei uns im Starting Grid Ranking mit 43 Punkten. Wir gehen es nochmal ab gemeinsam. Die Racing Bulls auf 1, Alpine auf 2, Ferrari auf 3, Sauber auf 4, Williams auf 5, geteilt mit Mercedes. Platz 7 für Haas, Platz 8 für Aston Martin, Platz 9 für McLaren und Platz 10 für Red Bull Racing in unserem Livery Ranking 2025. Und die Frage der Woche kann natürlich nur sein, was ist eure Top 10 Delivery Rankings? Schreibt es uns, wo ihr es uns schreiben könnt. Schreibt es uns auf unsere Social Media Kanäle. Die haben wir alle in den Shownotes verlinkt. Schreibt es uns in die Gruppen. Starting with Fans bei Telegram, Starting with F1 Fans bei Facebook, in unseren Discord Channel. Schreibt uns bei Spotify in die Kommentare, schreibt uns bei Apple Podcasts in die Rezension, wo auch immer ihr möchtet, schreibt uns eure Top 10 Liveries der Saison 2025. Wir sind da sehr auf euer Ranking gespannt, ob sich das mit unserem deckt oder auch nicht. Ja, und Dennis, nächste Woche dann Testfahrten, diese Woche Testfahrten, nächste Woche dann besprechen wir die Testfahrten. Von Mittwoch bis Freitag wird in Bahrain gefahren. Das Ganze seht ihr natürlich live bei den Kollegen von Sky Sport Formel 1, die übertragen das für euch. Vormittags eine Session, nachmittags eine Session und dann abends immer natürlich die Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de mit Christian Nimmervoll und mir. Mittwoch, Donnerstag, Freitag seid da auf jeden Fall dabei und lasst euch all das mal so richtig reingehen, was die Testfahrten zu bieten haben. Ich habe Bock, es kann jetzt losgehen. Leider ist dann wieder dazwischen ein bisschen Pause, bis es dann nach Australien geht tatsächlich. Aber ich bin froh, Dennis, dass wir diese Woche wieder fahrende Autos sehen in der Formel 1.
Absolut. Ab nächste Woche auch wieder Inhalte für die Petrolheads und ich freue mich riesig. Also einfach jetzt, wie du schon sagst, die Autos wieder fahren zu sehen, diese Lackierungen dann auch auf der Strecke zu sehen. Ich bin richtig, richtig angespannt auch schon auf die Ergebnisse, auf die Zeiten, auf das, was wir sehen an Entwicklung und jetzt kann es losgehen.
Jetzt kann es losgehen, aber erstmal wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Passt aufeinander auf. Dennis, vielen Dank fürs Mitmachen heute natürlich. Klar, das darf nicht vergessen werden.
Wie immer danke zurück und auch von meiner Seite aus eine traumhaft schöne Woche.
Keep racing. Ciao.
Die Formel 1 Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran.
Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.